Heißt also, meine Perspektive heißt Orientierung an den eigenen Interessen der Klienten und nicht an Kontrollvorgaben. Wie kann man jetzt so eine Strategie, so ein Verständnis von sozialer Arbeit durchsetzen? Ich will Ihnen ein paar Punkte nur benennen. Ich will ganz klar sagen, ich habe kein Rezept und kein politisches Konzept, wie man unter den gegebenen politischen Bedingungen konservative und sozialdemokratische Politiker und auch neoliberal gewendete Grüne davon überzeugen könnte, dass eine solche soziale Arbeit das ist, woraus wirklich ankommt. Ne? Weil ganz klar ist, im politischen Diskurs sind andere Erwägungen außerordentlich maßgebender. Das kann man klar sehen, schauen Sie sich an, werden es gelesen haben, die neuen Kürzungsbeschlüsse der Bundesregierung, also wie man auf die Warnidee verfallen kann, ich sage es mal sehr deutlich, jetzt auch noch den Heizkostenzuschuss für Hartz-IV-Empfänger zu streichen, das ist schon vergleichsweise gewagt. Ne? Ein Kollege sagte zu mir im Büro letzte Woche, naja, macht doch nichts, Sie können sich schon warm Blumen kaufen. Und das ist die zynische Interpretation der Veranstaltung. Aber wie man sich wagen kann, ne? Also wie man sich in Pullovern warm. Das ist die zynische. Ja, wie man sich wagen kann, aus so einer politischen Perspektive da nochmal ranzugehen, das hat schon ein Ausmaß von Unverfrorenheit, das auch deutlich macht, sozusagen, die Lebensinteressen der Klienten sind nicht das, der sozialen Arbeit, sind nicht das entscheidende Kriterium, an dem sich Politik bemisst. Ich will Ihnen mal so ein, zwei, drei Beobachtungen geben, die das ins Positive wenden. Ich hatte vor kurzem wiederum eine sehr interessante Begegnung mit sehr besonderen Menschen. Das waren nämlich zwei junge Männer aus Kapstadt, Südafrika, die sich augenblicklich engagieren in der Anti-Eviction-Campaign. Das ist eine Kampagne aus den Armutsgebieten Südafrikas gegen die Vertreibungen aus den Armutsgebieten, die im Rahmen der jetzt beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft systematisch stattfinden. Also Südafrika sagt, naja, man kann den Touristen nicht zumuten, dass wenn er vom Flughafen ins Stadion fährt, links und rechts durch Weltbleschütten fährt, die müssen da weg. Da spielen auch Konzerne wie Siemens und andere übrigens eine entscheidende Rolle in diesen Prozessen, will ich nicht erzählen. Jedenfalls diese beiden jungen Männer, die wurden einen Film gedreht, machen dann relativ clandestine Formen des Widerstands. Also klemmen abgeklemmte Stromleitungen wieder an, reparieren abgeschaltete Wasserleitungen und versuchen, machen Protestorganisationen, sagen, wir lassen uns nicht vertreiben, weil sie selbst unmittelbar betroffen sind. Es gibt einen schönen Film zu, der wurde gezeigt bei uns im kommunalen Kino, es gab eine Diskussion mit den beiden jungen Männern. Da stand eine Frau auf, eine wohlmeinende Freiburger Bürgerin, die gibt es da in großen Zahlen, eine wohlmeinende Bürgerin, und sagte, ja, Sie, das ist ja ganz beeindruckend, und wie kann ich Sie denn unterstützen? Und dann die beeindruckende Antwort dieses einen jungen Mannes, Anfang 20, in zerrissenen Pullover, lautete, wissen Sie, ich kann Ihnen erzählen, welche Kämpfe ich führe, wie Sie Ihre Kämpfe führen wollen, das müssen Sie selbst entscheiden. Er hat sich also sehr entschieden, das fand ich richtig gut, der Erwartungen verweigert, Jetzt sagst du mir, was ich tun soll, er sagte konsequent, dann hätte er locker sagen können, schieben Sie 500 Euro rüber, nehme ich gerne, jeder auch brauchen, hat er aber systematisch nicht gemacht. Er hat gesagt, nee, wir machen das, was wir richtig finden, Sie müssen das tun, was Sie richtig finden und Sie sind ja erwachsen und klug und Sie werden schon rausfinden, was hinten zu tun ist. Das finde ich ist erstmal wirklich auch eine wichtige Antwort, weil man damit sowas wie einen Paternalismus vermeidet, Und die jeweiligen Menschen auch auf ihre eigene Verantwortlichkeit rückverweist und sagt, du musst wissen, was du tun willst oder nicht, welche Risiken, welche Protestformen dir angemessen zu erscheinen. Und ich glaube, das ist auch deshalb wichtig, um sich aus dem bisschen zu befreien, was wir früher mal Stellvertreterpolitik genannt haben, also eine Politik, die nicht im eigenen Interesse handelt, sondern irgendwie glaubt, im Interesse der Mehrheit oder aller zu handeln. Und eine Politik, die sich immer wieder die Enttäuschung einhandelt, dass es dann am Ende doch so wenige sind. Ich mache ein zweites Beispiel, ich habe am Montag noch eine Vorlesung gehalten im Rahmen des Studentenstreiks. Wir haben dann so Alternativvorlesungen gehalten und mich gebeten, was zu Zensur und Bildungsbegriff gerne gemacht. Und dann waren dann eben nur 50 da. Und die Erwartungen von unseren, wir haben 5000 ungefähr Studenten, da müssten aber mindestens 1000 kommen, war für die Aktivisten extrem enttäuschend. Und die fingen dann drüber an zu reden mit mir, ja wissen Sie, wie kann man denn die mobilisieren und bla. Da habe ich gesagt, Leute, schön und gut, das ist wahrscheinlich ein Handy, das dann in die Funkmikrofone eingeht. Ich habe gesagt, diese Enttäuschungsspirale, immer zu glauben, ich tue das, was im Interesse aller ist, die merken das gar nicht oder kapieren es nicht, und ich bin dann enttäuscht, dass sie nicht kapieren und handeln mir mit jeder Aktion eine Frustration ein, dass wir eben nur 50 sind und nicht 1000. Das kann man lange machen, aber das führt zu nichts. Weil wer nicht will, der will nicht. Und dann kann man weder zwingen und in der Regel auch nicht überreden. Sondern man muss die Veranstaltungen so organisieren, dass man sagt, für die, die bereit sind mitzumachen, ist das eine sinnvolle Form des Ausdrucks des eigenen Protests, die sowohl quasi für einen also sozial und psychisch eine sinnvolle Form ist, wofür der man auch irgendwie glaubt, sie könnte irgendwie politische Diskurse und Entscheidungen bei denjenigen beeinflussen, die sich beeinflussen lassen wollen.